1. Nur für Erwachsene.
Mein nächster Gesprächspartner ist Michael Nast, der ist gebürtiger Köpenicker. Und 2007 hat er begonnen, einen Blog zu schreiben und seit 2014 ist er tätig als Buchautor. Sein drittes Buch, Generation Beziehungsunfähig, hielt sich 9 Monate lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. 2021 wurde es erfolgreich verfilmt und nun erscheint mit Weil da irgendwas fehlt bereits sein 7. Buch. Und außerdem begeistert er auf Instagram seine Fans und Follower mit kurzen Clips seiner Gedanken übers Leben und die Liebe. Wie er das alles macht, wir werden drüber reden. Heißen Sie ihn herzlich willkommen, hier ist Michael Nast.
Guten Tag.
Herzlich willkommen. Mikro liegt da.
Okay, also mir wurde ja gesagt, ich soll ein Buch mitbringen.
Ja.
Damit man das hier für Sie hier alle hinstellen kann.
Sollen wir das mal zusammen hier hinstellen?
Genau.
Das ist für
ich
Sie
eine Tasche mitgenommen.
Eine kleine visuelle Gedankenstütze, so möchte ich es mal nennen.
Ein bisschen hinsetzen, dass man ein bisschen so mehr sieht.
Alles gut, okay. Bevor wir zwar über Bücher reden, was wahrscheinlich jeder mit dir macht, würde ich total gerne kurz mal mit dir über Musik reden.
Aha.
Aha. Wenn es nämlich stimmt, hast du nach dem Abitur gleich mal 2 Plattenlabel gegründet.
Ja, mit jeweils einer Veröffentlichung natürlich nur.
Naja gut, aber immerhin. Was war denn das für Musik?
Das war, also ich das war so Hardcore-Punk. Also
toll.
So Punkrock. Also sehr...
Und warum musste das mit eigenem Label passieren? Das macht ja irre viel Arbeit.
Nee, weil das war damals tatsächlich, in dieser Szene wurde eigentlich vorweggenommen, was heute ganz viele Leute, also sowas ein Trend, dieses DIY.
Ja.
Also in dieser Szene hat halt jeder was gemacht. Da hat man nicht konsumiert, da hat man auch was gemacht. Also man hat ein Label gehabt oder hat eine Band gegründet oder hat ja Touren veranstaltet und so weiter. Ne? Und das kommt jetzt alles sozusagen wieder.
So, aber Moment mal, du hast diese Label gegründet.
Genau.
Das heißt, du hast aber auch in diesen Bands gespielt oder diese Songs geschrieben oder waren das Freunde von dir oder was ist denn
das
der...
Das waren Bekannte, würde ich sagen, Freunde.
Okay.
Und ich hatte damals, ich wollte damals schon ein Magazin machen, also aus dieser Hardcore-Szene und habe so mit diesen ganzen Größen dieser Hardcore-Szene, also auch der Punkrock-Szene, auch Pennywise, so Sick of It All und so, Interviews gemacht. Aber ich bin dann immer nicht so hingegangen und gesagt, warum seid ihr Straight Edge oder so? Das war damals so eine Trendgeschichte. Sondern ich habe gesagt, ich habe gerade das Problem mit der und der Frau. Erzählt doch mal, was ihr dazu sagt. Und da sind stundenlange Gespräche entstanden und die sind nie veröffentlicht worden. Die liegen bei mir auf irgendwelchen Kassetten noch zu Hause.
Könntest du da mal tätig werden? Das klingt ja irre.
Nee, ich weiß, das ist halt auch nicht so eine große Szene. Ich weiß nicht, ob das so die Leute interessieren würde.
Oh, ich glaube,
heute
du unterschätzt
noch.
Das total. Aber gut, da können wir ja an anderer Stelle nochmal. Warum hat es dich dann irgendwann offensichtlich ja doch weggehauen von der Musik und du hast dich total dem Schreiben gewidmet? Weil du irgendwann gespürt hast, Schreiben ist eigentlich wirklich dein Ding?
Nee, das war ja am Anfang schon so. Also ich bin ja in die Schule gekommen, um lesen zu lernen.
Ah.
Und habe damals in Ost-Berlin, damals in der 3. Klasse, musste mal so eine Geschichte, da gab es so eine Zeitung, die ist ABC-Zeitung. Das war so für die Jungen, da wurden die Jungs schon so eingetunt auf die sozialistische Persönlichkeit. Und da war dann so ein Cover und da sollten wir in der Schule halt so eine Geschichte erzählen. Da uns aussehen so ein Cover. Und das kam sehr gut an, es war so eine Umweltgeschichte tatsächlich. Und wurde dann wirklich so durchgereicht in der 3. Und musste dann auch so vor Fahnenappellen, also vor Schulen das vorlesen, irgendwie als kleiner Junge. Also es war schon irgendwie immer so drin. Und dieses andere, das war halt, letztendlich, mir war bei der Musik ja auch der Inhalt immer so wichtig. Also waren es auch wieder so Texte, sozusagen, ja. Und in dieser Hardcore-Szene, das war ja auch da gab es so eine Richtung, die war so ein bisschen militant, öko. Also die waren sehr auf Tierrettung und so weiter und Planetenrettung. Und wenn diese, ich sag mir mal so, wenn diese, die Fridays for Future-Leute zum Beispiel, diese Earth Crisis hießen diese Bands, wenn die diesen Soundtrack gehabt hätten mit diesen Texten, dann wäre vielleicht noch ein bisschen anders abgelaufen.
Ja, ich verstehe deinen Punkt total. Es ist ja so irre, man kann mit dir über zig Sachen sprechen, die man gar nicht vermutet, weil dein Schreiben gibt ja auch genug her. Aber ich würde so gerne, du hast auch eine Ausbildung als Buchhändler
angefangen. Naja,
genau. Angefangen, okay.
Genau,
ja.
Ich hatte halt diese Musikgeschichte und meine Eltern haben sich dann natürlich so ein bisschen Sorgen gemacht und haben gesagt, naja, ob das jetzt, die hatten ja auch nicht so einen Zugang jetzt zu diesen Sachen. Und meine Mutter hat zu Ostzeiten in so einem Buchverlag der Morgen gearbeitet. Also da wurde so Christa Wolf verlegt, war so ein bisschen ein liberalerer Verlag. Und eine der Lektorinnen hatte eine Buchhandlung. in Pankow. Und dann hat meine Mutter die halt angerufen und ich habe ja gelesen, also wir hatten das erste Gespräch dann da und ich habe dann erstmal meinen ganzen Dostojewski, was ich so gerade alles so gelesen habe, und die war ja begeistert. Und das Geile war aber, jetzt bin ich auch ganz begeistert, das habe ich damals gar nicht so schätzen, konnte ich gar nicht so schätzen, weil diese Frau ja die ganzen Autoren kannte. Sind die da alle einkaufen gekommen? Also ich habe dann diese ganzen krassen Leute, die ich teilweise auch gar nicht kannte, so Volker Braun kam rein und ich habe gesagt, wie ist der Name? Also als er bestellt hat, und der Braun und ich und der Vorname, und dann wurde er, dann hat das nicht verstanden. Dann war ja, dann, naja, und aber zu Christa Wolf, die hat in der Nähe gewohnt am Amalienpark und da musste ich immer hin. Die hat ja nicht, die ist ja nicht gekommen, die hat bestellt. Und ich war für die immer so der junge Mensch. Und dann bin ich da reingekommen und das fand die so ganz faszinierend, weil wahrscheinlich auch, weil die Jungen natürlich in dieser neuen Ära dann auch. Silke haut sich weg.
Nee, ich stell mir das gerade vor, ist alles gut.
Und dann saßen wir da in diesem Zimmer vor diesem riesen Bücherregal und wir haben dann halt gequatscht. Eine Stunde oder so. Und das war immer so. Und Julia Frank, ich weiß nicht, ob, genau. Julia Frank hatte in dieser Buchhandlung ihre allererste Lesung vor 15 Leuten. Also waren immer so ganz krasse Leute in so ganz kleinen Rahmen. Und die, wenn ich die sehe, treffe ich die, also die, die erinnert sich immer noch an mich. Das war ja 1997 oder so. Und die, weil die mich immer verbindet mit diesem dieser allerersten Lesung. Also, ja, das ist immer ganz schön.
Ich glaube, allein über die Zeit könnte man mit dir schon so einen ganzen Abend verplaudern. Offensichtlich hat es dich aber nicht so gekickt, trotz der vielen spannenden Menschen,
warum?
Die du
getroffen hast.
Warum hast du es abgebrochen?
Weil ich, du musst ja dann die ganzen Bucherscheinungen, die dann als Neuerscheinungen lesen und auch Sachen, die dir gar nicht gefallen. Und das ist, war für mich dann der entscheidende Punkt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne lesen wieder. Und habe dann ein halbes Jahr später die Entscheidung getroffen. Und dann kam ich in diese Buchhandlung und dann saß da meine Mutter mit der Chefin. Und dann musste ich mich erstmal durchsetzen, weil die natürlich das nicht, alle nicht so gut fanden.
Ach so, die gemeinsame Front von
weil das Freundin, ja Freunde
der Mutti.
Waren, ja, genau.
Naja, klar, okay.
Aber
mal das Pferd ganz andersrum aufgezäumt. Gibt's heute noch Sachen, abgesehen von den tollen Menschen, die du getroffen hast, auch wenn du es manchmal später verstanden hast, wie toll die waren oder wer es war, gibt's Sachen, was dir heute als Autor von Büchern hilft, wenn du zurückblickst auf diese Zeit? Kann ja sein, dass du einfach Abläufe hinter den Kulissen in so einer Buchhandlung vielleicht ganz anders beurteilst. Oder einplanen kannst, war Zeitverschwendung.
Zeitverschwendung war es gar nicht.
Also nein, aber hinsichtlich deiner heutigen Tätigkeit.
Nee, das lief dann auch da auch noch anders. Ich glaube, zu der Zeit hatten die Leute auch mehr Chancen noch als Autor. Ist ja wie in der Musik. Ich habe letztens gelesen, Herbert Grönemeyer hat gesagt, er hat 6 Alben gebraucht, um erfolgreich zu werden. Das würde ja heute gar nicht mehr. Heute sind die alle beim Rücken so an der Wand. Die müssen eigentlich immer nur an Bestsellern denken.
Und dann wundern sich die Plattenfirmen aber, warum man nicht mehr Künstler in dem Kaliber irgendwie klar macht.
Weil die
haben ja auch so eine klare Entwicklung. Man muss ja auch irgendwie als Künstler immer erstmal Sachen erleben und dann für sich verstehen, wie man das umsetzt in irgendeiner Form. Wie viele Bücher hast du? Ist es so, dass du bei dem Buch, was dein Durchbruch oder dein ganz großer Erfolg war, das dritte Buch, hast du da auch gewusst, mit dem wird's was?
Naja, es war abzusehen, weil ein Jahr vorher so eine Online-Kolumne erschienen ist, die war, hieß auch Generation Beziehungsunfähig. Und da, das war schon ein Comedian-Thema dann auch.
Mhm. Okay, verstehe. So, gleich sprechen wir aber wirklich darüber, was du im neuen Buch geschrieben hast und warum das großartig ist und sicherlich auch wieder ein Monstererfolg wird. Nach den Manic Street Preachers, There by the Grace of God, geht's weiter mit Michael Nast. There by the Grace of God. So, während Sie Spaß hatten mit den Manic Street Preachers, habe ich hier noch unfassbar viel nebenher erfahren von meinem Gast Michael Nast. Wir haben ihn eingeladen als Kolumnist, als Schriftsteller und natürlich zu seinem neuen, inzwischen schon 7. Buch, weil da irgendwas fehlt. Das ist am 1. Februar erschienen. Und das müssen wir jetzt auch mal eintauchen. Aber also, deinem Erfolgsbuch Generation Beziehungsunfähig ging eine gleichnamige Kolumne voraus. Die hast du vor unserer musikalischen Unterbrechung kurz angerissen. War so unfassbar erfolgreich. Die hatte, glaube ich, aus dem Stand irgendwie in den ersten Wochen oder in der ersten Woche 1 Million Klicks, Leser, wie auch immer.
Genau.
Und war einer der erfolgreichsten deutschen Online-Texte des Jahres 2015 überhaupt. Man könnte sich allgemein, wenn man sich mit dem beschäftigt, wo du überall schon geschrieben und zu welchen Themen hast, mal fragen, warum verstehst du Menschen und eben auch Frauen so gut? Also, Es ist ja ganz oft so, dass wenn Typen irgendwas schreiben, dann kann man da als Frau, man liest das so und denkt, ja, okay, jetzt kann ich vielleicht Typen ein bisschen besser verstehen. Aber du hast offensichtlich die Gabe, dass sich von dir sowohl als auch angesprochen und verstanden fühlen. Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
Nee.
Habe ich dich jetzt völlig vor... Bist du das noch nie gefragt worden?
Nein, also dass ich, ja. Nee, es gibt schon so, also es gibt ja immer so Sachen, auch die Themen, also ich war ja auch mal beim, nach dem zweiten Buch, ist das Liebe oder kann das weg, hieß das, da war ich ja von der Presse, wurde ich ja dann die männliche Version von Carrie Bradshaw genannt. Endlich ist sie da, die männliche Version. Aber das ist ja das, ne? Also, aber ich glaube, ich habe, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind so ein bisschen feminine Anteile. Also ich werde ja immer so gefragt, im Charakter. Also ich werde ja immer so gefragt, ob denn Männer gelten ja nicht so als jemand, der, als Menschen, die so über Gefühle reden. Und ich habe immer gesagt, hey, bei uns, da reden wir immer alle und über Gefühle. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, das bin ich nur. Und die reagieren dann immer nur auf mich, sozusagen.
Ah, aber da haben wir doch mal einen Erklärungsansatz. So, wir müssen...
Ich bin der Lina hier total. Also aber das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich mich wohlfühle.
Das finden wir total toll. So, in deinen Worten, in einem, zwei oder drei Sätzen, worum geht's bei, weil da irgendwas fehlt? Was ist Grundtenor oder welche Aufgabe hast du dir gestellt mit dem Buch oder welche hat sich...
Nein, eine Aufgabe habe ich mir da eigentlich gar nicht so mit gestellt. Also ich habe, also wenn man es ganz brachial und es runterbricht, ist die Aussage, dass wir alle mal eine Therapie brauchen und dass die Gesellschaft, in der wir leben, auch eine Therapie braucht. Das ist die Aussage.
Und du hast dabei so, und ich mag so, wie du Sachen beschreibst, aber dir passieren offensichtlich auch so Sachen auf den Punkt. Ich habe mich ja irgendwie auch fast so weggelegt wie vorhin schon, als ich das gelesen habe, wie du in Korin in Brandenburg mit dem Fahrrad unterwegs warst und ein Selfie machen wolltest. Und eine ältere Dame, Einheimische im Ort, hat gedacht, du fotografierst sie. Ich weiß nicht, wie weit wir es vertiefen wollen. Es ist unfassbar lustig.
Das ist doch Clickbaiting.
Ja, es geht um Clickbaiting, ganz genau. Die ältere Dame hat gedacht, er macht ein Foto von ihr aus pornografischen Gründen, oder?
Um mir dann später, wie sie sagte, darauf einen runterzuholen.
Ich meine, das kann man sich echt nicht aussuchen. Sowas muss passieren, oder? Das ist unfassbar.
Aber jetzt mal interessant, wie so Texte funktionieren. Das ist ein sehr gutes Beispiel, denn dann frage ich mich natürlich, warum nimmt diese Frau das an? Warum geht die davon aus? Und dann ist mir eingefallen, Moment, die hat wahrscheinlich zu viel Fernsehen geguckt. Denn wenn ich habe keinen Fernseher, also im Netflix und so habe ich, aber ich gucke nicht so Fernsehen. Und aber bei meinen Eltern, jetzt schreibe ich auch ein Buch, wenn ich da mal, da läuft ja manchmal der Fernseher, wenn ich komme, und da gucken wir uns mal so Service-Magazine an, das ist ja auch eine Sucht, merke ich dann. Wenn ich dann so, dann gucke ich dann auch immer hin. Und dann habe ich irgendwie den Eindruck, nachdem ich das gesehen habe, dass irgendwie nur Sexualstraftäter, Kriminelle, Flüchtlinge, Neonazis, eigentlich daraus besteht die Gesellschaft und aus mir.
Verschwörungstheoretiker, genau. Und dann noch du. Und zum Glück, weil du schreibst ja drüber, das finde ich also schon
diese
total...
Diese Hysterie in der Medien, in der Berichterstattung.
Es wird unglaublich eingedampft, das stimmt. Mhm. Und immer so getan, als wenn man umzingelt ist von diesen Themen. Und ja, absolut. Du bist jetzt sicherlich nicht nach Korin gefahren und hast gedacht, da passiert mir bestimmt was Lustiges. So, wie werden aus solchen Begebenheiten, also sammelst du die in irgendeiner Form oder sitzt du zu Punkt X da und dann fällt dir das alles quasi aus dem Kopf, was in den letzten Monaten passiert ist und so?
Ja, Jahrzehnten. Also Jahrzehnten. Okay. Ich merke mir das und das ist auch ein Problem in meinem Freundeskreis, weil die wirklich auch sagen, es kann nicht sein, dass du dich daran erinnerst. Die wissen das gar nicht mehr, aber es sind natürlich auch immer so Kanten, an die ich mich erinnere. Also so natürlich harte Situationen. Und ich habe im Vorwort auch geschrieben, dass ein Kumpel meinte zu mir, deine Jobdescription ist doch, das Negative zu sehen. Und dann sage ich, naja, aber das ist eine Ausrede, denn du hast es ja gesagt. Und? Aber so willst du nicht sehen, dass du das so gesagt hast.
Genau, das heißt also, im Prinzip hat man, wenn man in deinem näheren Umfeld rumwohnt, schon
keine
das Problem.
Chance.
Man kommt in irgendeiner Form in deinen Büchern vor. Und das ist aber auch gut, weil offensichtlich ziehst du ja Erfahrungen und extrahierst da Sachen raus, die viele Menschen gerne lesen und toll finden. Du bist auf Lesereise ab dem 14.02. Wieso führt die dich, wenn ich deinen Terminkalender richtig nachvollzogen habe, erst im Dezember wieder nach Berlin?
Na, weil die Buchpremiere am Sonntag war.
Ja.
Im Admiralspalast.
Und da haben wir es vorher nicht geschafft, uns zu treffen oder was? Das ist doch irgendwie...
Ich weiß nicht, wie das kam.
Ja, also ich auch nicht.
Das Witzige ist, ich hatte bei Bettina Rust übermorgen habe ich einen Termin, hätte ich, aber ist natürlich zu nah jetzt an euch dran. Also irgendwie wurde das verschoben, keine Ahnung.
Ja, du bist bei...
Aber es musste auch nicht, wir brauchten und mussten auch keine Tickets verkaufen.
Ich kann dir mal...
mal zu sagen hier.
Okay, also wir machen das so, wir lassen die Künstler einfach alleine losreisen und dann laden wir die ein und die können darüber reden, wie es war. Wie war es denn?
War gut gewesen.
War gut gewesen, okay. Und er hat übrigens auch gesagt, ich habe ja eingangs gesagt, er liest vielleicht auch was, das war auch vorgesehen. Aber erstmal hast du gesagt, boah, du hast 2 Stunden gelesen, Folgetage erst.
Ja, und vor allem 3 Stunden signiert.
Du,
das ist dann immer drumherum. Also da, ich war gestern
wie ein Watter. Du signierst inzwischen länger, als du vorliest. Das finde ich auch mal einen bemerkenswerten Punkt. Da solltest du mal drüber nachdenken.
Nee, das war, hatte aber Gründe. Es hatte Gründe, es war ja die Buchpremiere.
Mhm.
Und, naja, das Admiralspalast waren halt 1500 Leute.
Das zieht sich, ja.
Und, aber das Krasse ist halt, nee, ich habe festgestellt, also ich hatte jetzt auch, also letztes Jahr im Herbst 8 so Herbsttermine.
Mhm.
Und es gehört dazu. Es gab, also das, dieses Signieren, und ich finde es auch mal cool, die Leute halt auch mal kurz mal zu sprechen oder so. Und da war da so eine Aftershow-Party, so mit ein paar VIPs, so. Mit Arne Friedrich und so. Also alle
Menschen, die du aber auch kanntest.
Nee, die habe ich dann kennengelernt. Das hat mein Agent alle eingeladen. Ah. Und ich kam halt, war nicht auf dieser Aftershow-Party. Weil ich die ganze Zeit, ich habe bis 12 signiert dann halt noch. Ja. Und das, weil es mir lieber war. Jetzt, ich meine,
Musiker kommen auch immer erst sehr, sehr spät zu ihrer eigenen Aftershow-Party. Die müssen ja auch immer noch duschen und lauter so Sachen machen. Also und du bist da in bester Gesellschaft, kann ich mal sagen. So, und darüber hinaus...
Als ich kam, war da niemand mehr.
Aber du hattest doch vorher auch schon mit 1500 Leuten Einzelgespräche.
Ja, nicht so viel, nicht, aber...
Mann. Ja, man hat's auch nicht leicht, ne?
Ja. Gerade ich.
Da müssen völlig neue Marketingpläne rund um das 8. Buch gemacht werden. Schreibst du das schon? Das nächste?
Na, das ist ja immer so eine Arbeit. Also das sind ja auch... Texte, die ich in den letzten 2 Jahren so geschrieben habe. Aber alles so unter diesem Aspekt, halt wirklich zu gucken, worum geht's? Es geht ja letztendlich darum, es klingt jetzt lustig, wir brauchen alle eine Therapie. Aber wir sind degeneriert. Ja, und dieses weiter irgendetwas fehlt. Übrigens, der Kreisschluss zur Musik wieder, habe ich geklaut, den Titel. Also halb geklaut. Denn ich hatte diese Texte und ich dachte, naja, das kannst du nicht den Leuten sagen, dass wir alle eine Therapie brauchen. Oder die Gesellschaft halt. Obwohl sie ja doch schon sehr viele seelische Erkrankungen produziert, immer mehr. Woran muss es ja liegen? Ich will es lieber mit einem Grundgefühl vermitteln. Ja, diese Klammer ist ein Grundgefühl. Und es gibt einen Song von den Ärzten und der heißt Noise. Und da gibt es eine Zeile, die heißt, ich weiß nicht was, aber ich vermisse es so sehr. Und das hat diese Texte total geklammert sozusagen. Denn das ist nämlich die Sache. Und jetzt kommt Interviewmodus. Uns wird gesagt, welche Ziele wir oder welche Punkte im Leben wir erreichen sollen, damit wir glücklich sind. Aber ich kenne Leute, die das alles erreicht haben und die sind überhaupt nicht glücklich. Und wir streben offensichtlich nach den falschen Werten auch, ja, sehen falsche Werte als etwas Gutes an. Und das ist ein Psychogramm unserer Gesellschaft, aber nah am Leben.
So, und wenn Sie das vertiefen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch. Es ist das inzwischen 7., eine Sammlung essentieller Lebensweisheiten von Michael Nast, trägt den Titel, weil da irgendwas fehlt.
Essentieller Lebensweisheiten.
Also, ja, komm schon. Es ist am 1.2. im Piper Verlag erschienen, 288 Seiten, kostet sie 18 Euro als Taschenbuch sowie als E-Book. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein E-Book genauso viel kostet wie die Buchvariante. Er ist ab dem 14. Februar auf Lesereise, unglücklicherweise erstmal nicht in Berlin.
Am 4.12. in Berlin.
Sie schauen dann mal nach unter Michael Nast. Und für dich und für sie zur Info bei Betty Rust in der Hörbar Rust ist er zu Gast am 18. Februar.
Ach, das wusste ich noch nicht.
Ja, guck mal an, wie gut, dass wir drüber gesprochen haben. Lieben, lieben Dank, Michael Nast.
Dankeschön.
Da müssen ja auch 8 Songs zusammen.